hinter die Kulissen zu blicken und Menschen kennenzulernen, die die Zukunft der Hansestadt gestalten. Das ist die Idee von Komplizen für die Zukunft. Was bewegt die Stadt? Der erfolgreichen Veranstaltungsreihe der Hamburger Volkshochschule. Die VHS öffnet die Türen zu wichtigen Hamburger Institutionen, Unternehmen, Einrichtungen und Projekten. Dieser Abendblatt-Podcast bringt Ihnen Menschen, die Hamburgs Zukunft mitgestalten, direkt ins Ohr.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Komplizen für die Zukunft. Mein Name ist Bernd Röttger und ich begrüße bei mir im virtuellen Podcast-Studio heute Cornelia Schwertner von Brügge. Frau Schwertner, Brügge, das klingt erstmal nach einer belgischen Stadt, aber es schreibt sich anders und es ist auch was ganz anderes. Vielleicht mögen Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal ganz kurz verraten, worum geht's bei Brügge? Was machen Sie?
Ja, lieben Dank für die Einladung, Herr Röttger, und moin. Wir haben bei Brügge, beziehungsweise die Gründerin von Brügge, haben viele Jahre in der Finanz- und Technologiebranche beobachtet, dass sich Innovationen immer um die gleichen Gruppen von Menschen drehen, nämlich jung, finanzinteressiert, gut verdient und jedem Digitaltrend folgend. Und das passiert nicht mal mit böser Absicht, sondern weil die Teams in solchen Innovationsprojekten Produkte für Menschen bauen, die möglichst nah an ihnen selbst sind. Und wir wollten deshalb Innovationen schaffen für eine breite Masse, die bisher übersehen wurde. Und das sind Menschen, die vielleicht auch Finanzkram langweilig finden oder das Online-Banking nervig, da vielleicht noch gar nicht angekommen sind, sich auch mal ärgern, weil sie in Schnäppchenfallen tappen oder einen Fake-Shop nicht erkennen und nicht von ihren eigenen Finanzen vielleicht sogar gestresst sind oder auch obendrauf durch die Betreuung der Finanzen in der Familie. Und deshalb auch auf neue Finanzfragen im Alltag stoßen. Und Brügge ist explizit für diese Gruppen von Menschen entwickelt worden und auch gemeinsam mit diesen Menschen. Und wir haben eine Banking-Lösung geschaffen, die zum Wohlfühlen da sein soll und daher auch der Name Brügge. Dahin steckt dieses dänische Wort Hygge, dieses besondere Wohlfühlgefühl. Und das Wohlfühlen erzeugen wir auf ganz unterschiedliche Weise. Zum einen sind wir auch eine Brücke zur Hausbank. Das heißt, es ist kein Bankwechsel notwendig. Wir sprechen eine klare Sprache. Wir arbeiten sehr datensparsam. Und vor allen Dingen teilen wir neutrales Finanz- und Verbraucherschutzwissen, passend zum Alltag, damit es einfach weniger zufällig ist, was Menschen wissen und was sie nicht wissen. Und teilen auch immer mehr wachsend jetzt Warnhinweise zu Risiken. Und das Besondere an Brügge ist, dass wir das 100% werbefrei machen. Das heißt, wir verkaufen keine Finanzprodukte, sondern sind komplett neutral und auch bezahlbar für alle. Und wenn ich jetzt nochmal erklären würde, wie es in der Praxis ganz konkret funktioniert, dann ist es so, dass Menschen über jeden Internetbrowser, auch egal auf welchem Gerät, ihr Konto mit uns verknüpfen können. Und wenn sie das getan haben, dann erhält man eben die wichtigsten Funktionen des Online-Bankings, also kann seine Umsätze einsehen, Überweisungen erledigen. Und zusätzlich geben wir über die die Kontoinformationen dann eben auch einen Blick auf persönliche finanzielle Chancen und Risiken. Und das soll eben fördern, dass Menschen aktiver und sicherer im Alltag mit ihren Finanzen umgehen. Und nun, wer diese Lösung als ja eigentlich erste so verbraucherorientierte Lösung im Banking für alle Generationen möglich gewesen. Wir haben aber ganz bewusst gesagt, wir wollen eben auch mal die Menschen in den Blick nehmen, die bisher von Innovationen ausgeschlossen sind und die mehr als 36 Millionen Deutschen in den Blick nehmen, die über 50 sind und die es verdient haben, mal eine Innovation auf ihre Bedürfnisse hin angepasst zu bekommen. Und deshalb ist Brügge entstanden.
Da schließen sich gleich ganz viele Fragen an, sozusagen zum Praktischen. Bevor wir aber dazu kommen, wird mich doch vielleicht nochmal interessieren. Wir wissen jetzt, okay, Brügge kommt von dem dänischen Wort Hygge und der Brücke. Aber wie sind Sie auf die Idee gekommen, wenn Sie waren vorher in anderen Firmen als Gründerin oder die Gründerin unterwegs? Wie ist die Idee dazu entstanden?
Also es war so eine Gemengelage eben aus dieser Beobachtung, dass im Technikbereich und auch im Finanzbereich die Produktteams eben selten über ihre eigenen Zielgruppen hinausdenken, also Produkte für sich selbst entwickeln im Prinzip. Das war das eine. Dann haben wir während der Pandemie natürlich beobachtet, dass gerade Menschen, die vielleicht nicht mit Digitalisierung groß geworden sind, zunehmend auch vielleicht auf Probleme stoßen, was Teilhabe angeht, weil diese eben grundsätzlich noch digital erfolgt. Und zusätzlich habe ich mich, ich war sehr in diesem ganzen Finanzbereich fokussiert und habe mich zunehmend mit Sozialunternehmern vernetzt und habe eben zunehmend so die Idee entwickelt, es muss doch möglich sein, dass man wirtschaftliche Innovationen schafft, die beides bedienen, also sowohl wirtschaftlichen Erfolg als eben auch soziale Wirkung. Und daraus haben sich dann diese verschiedenen Puzzleteile zur Brügge ergeben.
Wenn wir jetzt nochmal sozusagen zurückkommen, unsere Podcast-Reihe, die wir gemeinsam mit der Hamburger Volkshochschule veranstalten, heißt ja Komplizen für die Zukunft. Wie würden Sie sozusagen Ihre Rolle für Hamburgs Zukunft oder wo würden Sie da Ihre Rolle sehen?
Genau, es ist natürlich nicht nur ein Hamburger Thema, aber wir haben viele tolle Hamburger Anknüpfungspunkte, können wir auch gern später nochmal drauf eingehen. Es ist natürlich groß gedacht schon eine Antwort auf den aktuellen demografischen Wandel in Deutschland, den wir ja besonders hier spüren. Und wir schließen verschiedene Lücken. Das eine ist, dass zum Beispiel bei digitalen Teilhabeprojekten das Thema Banking meistens hinten runterfällt, weil es eben aus Datenschutzgründen ein Ehrenamt da wenig stattfinden kann. Und zum anderen erleben wir in Deutschland auch einen Mangel an Finanzbildungsinitiativen, die sich auf diese Gruppe beziehen. Wir bringen uns zum Beispiel ein, erstellt das Bundesfinanzministerium, das Bundesbildungsministerium eine Finanzbildungsstrategie für Deutschland. Und da kommen verschiedene Initiativen zusammen. Und da wurde zum Beispiel erhoben, dass von den 190 aktuellen Bildungsinitiativen, die sich auf Finanzwissen beziehen, 100 an Kinder und Jugendliche gerichtet sind und nur circa 30 tatsächlich auch mal für Menschen in der zweiten Lebenshälfte. Und diese Lücke wollen wir schließen. Und wenn man dann noch das Thema Langlebigkeit mit dazu nimmt, wir werden ja, ob wir wollen oder nicht, immer mehr von uns werden 100. Und in diese Zeit, ein schönes, erfülltes Leben bis zur 100 zu haben, brauche ich natürlich finanzielle Mittel. Und wie ich diese Mittel zusammenhalte, wie ich über die Zeit erhalte, auch mit steigender Altersarmut teilweise in der Bevölkerung. Dafür braucht es gute Lösungen und dafür haben Menschen eben auch Besseres verdient als reine gewinnorientierte Lösungen, die im Kleingedruckten Risiken bedeuten. Und wie gesagt, kein Hamburger Thema, aber viele Anknüpfungspunkte hier in Hamburg, von denen wir auch schon sehr viel profitiert haben.
Also ein Komplize für die Zukunft, nicht nur Hamburg, sondern Deutschlands und vor allem der dann immer älter werdenden Generationen. Das ist ja auch ein Thema, das, ich weiß nicht, ob Sie das auch an der Stelle angetrieben hat, dass ja immer mehr Banken im Grunde genommen ihre Filialen schließen und dann sozusagen die angestammte Filiale sozusagen in der Nachbarschaft plötzlich nicht mehr vorhanden ist und deshalb irgendwie Lösungen einfach gesucht werden.
Das absolut, absolut. Also wir haben uns auch eine Statistik, die wir natürlich ins Auge gefasst haben, ist jede dritte Filiale tatsächlich in den letzten 10 Jahren geschlossen wurde. Also es war auch kein Pandemie-Thema. Und man kann das einerseits natürlich verstehen, weil natürlich auch Banken sich digitalisieren und versuchen, Kosten zu sparen. Auch getrieben durch den demografischen Wandel bei Mitarbeiterwegzahlen etc. Also es ist ja auch jetzt nicht komplett unverständlich, diese Entwicklung, aber der gleichzeitig Innovation zu schaffen, die diese Lücke eben aufhängt, die findet nicht statt, weil vielfach eben dieser Innovationsfokus auf jüngeren Generationen liegt. Und es gibt viele Banken, die auch versuchen, mitzuhelfen, zum Beispiel durch Online-Banking-Schulungen oder Ähnliches hier aufzufangen. Aber wir haben uns halt gefragt, kann sich nicht auch die Technik anpassen? Warum soll sich immer der Mensch der Technik unterwerfen? Warum darf nicht auch mal die Technik sich an den Menschen orientieren? Und das machen wir eben anders und haben dann einen Perspektivwechsel eingenommen. Und das Thema Filialschließung ist aus zwei Dimensionen schwierig. Das eine ist eben, weil noch diese große Lücke von Offline-Bankern da ist. Und die fängt auch viel früher an, als das gemeinhin irgendwie mal angenommen wird. Ne? Menschen ab 45 sind zwar tagtäglich im Internet, aber nur zu 2/3 machen die tatsächlich Online-Banking. Und umso älter die Gruppen werden, umso größer wird diese Lücke. Und es ist auch insofern, ist der Wegfall der Filialen schwierig, weil natürlich in der Filiale, wenn jemand kommt und sagt, er braucht jetzt einen hohen Geldbetrag, weil er angeschrieben wurde oder Ähnliches, ne, möchte den Menschen helfen, da auch Filialmitarbeiter nochmal dazwischen gehen konnten und sagen konnten, hey, vielleicht bist du da einem Betrug erlegen oder Ähnliches. Also auch diese Schutzmechanismen fallen zunehmend weg und verlagern sich immer mehr in den digitalen Raum. Und der mal gesagt, es braucht eine Lösung, die auch digital mitwächst und Menschen automatisch im Alltag eben vor solchen Risiken schützt.
Also das ist auch ein Teil von Brügge, dass wir sagen, okay, wir bieten nicht nur die reine, ich sage jetzt mal den reinen Mechanismus für eine Online-Überweisung oder was auch immer an, was ich ganz normal im Online-Banking machen kann, sondern sozusagen findet da auch so eine Art interaktive Beratung statt, Schutzmechanismen, Räuber?
Genau, wir geben erste Warnhinweise und die bauen wir weiter aus. Wir warnen zum Beispiel, wenn ein neuer Zahlungsempfänger im Konto auftaucht, der dann noch nicht aufgetaucht ist, dass man mal genauer hinschaut. Wir warnen nochmal, bevor man ins Ausland überweist, ob das jetzt wirklich sinnvoll ist. Und diese Schutzmechanismen wollen wir Stück für Stück erweitern.
Nun ist es ja so, die Tatsache, dass sozusagen Online-Banking, ob nun bei der jüngeren Generation oder vielleicht auch zunehmend bei älteren Generationen, vielleicht nicht ganz so die Verbreitung erfährt, liegt ja auch daran, dass man sich, dass sich viele fürchten sozusagen vor den Sicherheitsrisiken. Ist mein Geld da wirklich, wird wirklich sicher? Und wenn Sie jetzt kommen und sagen, okay, das kann ich über jeden Browser machen, dann fragt man sich natürlich, oh Gott, ist das dann sozusagen, ist das, wie wird denn dafür für meine Sicherheit gesorgt, wenn das sozusagen nicht über eine Spezialsoftware, was auch immer, funktioniert, was entgegnen, was sagen Sie den Menschen?
Ja, sehr gute Frage. Also klassisch ist ja das Online-Banking heute auch nicht nur in nativen Apps unterwegs, sondern wir können ja auch heute schon unser Online-Banking auch im Browser erledigen. Und wir haben von unseren Testnutzern, mit denen wir am Anfang das Produkt entwickelt haben, waren auch tatsächlich über 91% Desktop-Banking-Anwender. Das heißt, wenn Banking dann in der großen Oberfläche gut sichtbar. Und deswegen haben wir uns ganz bewusst für diese Web-App-Methode entschieden, dass man das im Browser erledigen kann, weil das dann einfach unabhängig von dieser Hürde ist. Ich brauche vielleicht ein Smartphone oder ein Tablet, um das Banking zu bedienen. Und die Sicherheit wird nicht verringert dadurch, weil wir die Methode, die wir benutzen, die ist in Deutschland reguliert und auch europaweit reguliert. Und wir bedienen uns eines Dienstleisters, der diese Verknüpfung für uns herstellt. Wir selber kommen nie mit den Online-Banking-Zugangsdaten in Berührung, sondern das findet über einen Dienstleister statt, der von der Finanzaufsicht reguliert ist und auch TÜV geprüft. Und der holt die Daten quasi für uns ab und der Nutzer stimmt dann zu, dass er die Transaktionsdaten mit uns teilen will oder eben auch die Daten einer Überweisung an den Dienstleister schicken will. Also diese ganze technische Kommunikation findet im aufsichtsrechtlich regulierten Bereich statt, sodass da die gleichen Sicherheitsanforderungen wie im Online-Banking gegeben sind. Und diese grundsätzliche Hürde, seine Bankdaten online zu teilen, das ist ja dann nochmal eine andere Dimension. Und da ist es vielfach so, dass wir dass eigentlich der Mensch die größte Hürde ist, was technische Sicherheit angeht, weil wir das schwächste Glied in der Kette sind. Und ich glaube, es ist halt vielfach irgendwo auch so diese falsche Annahme, dass wenn ich jetzt eine Überweisung am Automaten in der Filiale erledige, dass das sicherer ist, als wenn ich das im Internet tue. Aber letztendlich finden da ja auch schon technische Prozesse statt in der Online-Welt. Unsere Daten sind online. Es ist halt ein weiterer Zugriffsweg. Und wenn ich selber mich aber schütze und aufpasse, mit wem ich Daten teile und dass ich die sicher verwalte, kann eigentlich am wenigsten passieren. Also man muss sich selber, glaube ich, eher hinterfragen und sein eigenes Verhalten als in dem Fall die Sicherheit der Technik.
Vielleicht können Sie uns so einen kleinen Einblick geben. Ich weiß nicht, wann Sie genau gestartet sind, aber wie viele Userinnen und User nutzen jetzt die Angebot schon? Wie verbreitet ist es?
Wir sind Ende letzten Jahres gestartet und es ist natürlich für ein junges Unternehmen als Neumarke schwierig, Vertrauen aufzubauen, gerade in diesem sensiblen Themenfeld Finanzen. Und deswegen können wir nicht mit sehr hohen Nutzerzahlen prahlen bisher. Aber es ist uns auch gar nicht so wichtig, jetzt schnell zu wachsen, sondern wir sind gerade in einer sehr intensiven Lernphase auch. Und wir lernen von jedem Nutzer, der uns Rückmeldung gibt, was er gut findet und was er schon gut findet. Und sehr offensichtlich sind halt die sich vorher gar nicht Online-Banking zutrauen konnten und für die das inzwischen mit Brügge zum Alltag gehört und auch so diese ersten Warnhinweise annehmen. Aber wir haben natürlich auch Tester, die sagen, oh, ich möchte gern mehr als mein Girokonto verknüpfen und deswegen haben wir jetzt auch, werden wir dieses Jahr noch andere Sparkonten dazunehmen. Also wir sind aktuell noch in einer dieser Lernphasen und Prozesse, weil wir bisher auch nicht die Finanzierung hatten, um große Marketingaktionen zu starten, muss man leider auch sagen. Und deshalb sind wir froh bei jedem, der uns ausbildet und uns vertraut. Und dabei helfen natürlich solche Formate und Vertrauensträger wie dann eine Volkshochschule, die uns ein Gesicht gibt und die uns hilft, da eben auch Vertrauen herzustellen.
Nun waren ja sozusagen aus der Reihe, Sie haben die Volkshochschule gerade angesprochen, waren ja glaube Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei Ihnen oder es gab eine gemeinsame Veranstaltung. Was waren denn da so die vorrangigen Fragen, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gestellt haben?
Genau, wir waren damals in der Volkshochschule Farmsen, weil wir direkt im Computerraum quasi anbieten wollten, dass die Menschen auch Möglichkeit haben, Brücke direkt zu testen bei Bedarf. Und erstmal waren wir, wie gesagt, wahnsinnig dankbar für die Möglichkeit. Und die Menschen, die kamen, was die auffälligsten Sachen, die mir in Erinnerung geblieben sind, ist jetzt auch ein paar Wochen her, waren vor allen Dingen Frauen, die sich dann trauen, in so teilöffentlichen Räumen dann auch sich mal für so eine Innovation zu öffnen und da auch eben ihre Bedenken zum Ausdruck zu bringen. Und was vielfach dann Thema war, man löst sich in so einer Runde sehr schnell von diesem allgemeinen Thema Nutzung von Brügge und kommt sehr schnell in diesen Bereich, wo Menschen berichten, ihre Anekdoten, was sie bisher für Erfahrungen gemacht haben, auch mit ihrer Bank. Und es ist dann schon, ich kann mich an eine Anekdote erinnern, einer Teilnehmerin, die berichtete, dass nicht die Höhe des Geldes aus dem Geldautomat kam, die sie erwartet hatte und sie sich dann eben auch im Konflikt mit ihrer Bank befinden zu dem Thema. Und man merkt halt sehr schnell, wie Menschen auch ihre eigene Hilflosigkeit wahrnehmen, wenn sie eben gegen so große Institutionen antreten. Und deshalb finden wir in solchen Räumen, in denen wir uns bieten können, immer auch, dass die Menschen einfach froh sind, dass sie mal gesehen und gehört werden mit ihren Problemen und ihren teilweise ja auch im gestresst sein. Und das gibt uns dann auch immer wahnsinnig viel zurück, weil wir natürlich uns freuen, dass es Menschen gibt, die sich dann da auch wahrgenommen fühlen.
Nun hatten Sie es gerade angedeutet, dass Sie halt sozusagen Ihr Angebot weiter ausbauen und neue Ideen realisieren. Also wir hatten gerade kurz erwähnt, glaube ich, dass neben dem Girokonto auch andere Kontoformen, also Sparkonten wahrscheinlich oder auch vielleicht welche Finanzierung mit anbieten. Was ich Berichte gelesen habe über über Brügge, habe ich direkt gedacht, okay, das ist doch eigentlich nicht nur für die Zielgruppe, die Sie jetzt explizit ansprechen, interessant, sondern mehrere Konten unter einer Oberfläche zu managen, die dann vielleicht auch noch etwas ansprechender ist als sozusagen so reine Spezialsoftware, ist doch eigentlich auch für eine breitere Masse interessant. Ist das auch ein Thema?
Total. Und diese Entwicklung, ist schön, dass Sie es erwähnen, denn diese Entwicklung gibt es eigentlich seit 5 Jahren in Deutschland. Es gibt Angebote da draußen, wo eben, man nennt das in der Innovationswelt Multibanking, angeboten wird. Und bisher oder die Anfangsprodukte drehten sich aber natürlich immer so um dieses Thema, wie können wir vielleicht alle Finanzen des Nutzers in einer Oberfläche nutzen, um dann eben auch den gesamten Kunden zu verstehen. Und es gab verschiedene Angebote, um dann eben auch Menschen anzubieten, nicht nur die unterschiedlichen Konten einzubinden, sondern eben auch beispielsweise Produktinformationen zu erhalten, ne, zu was die Menschen noch gebraucht haben. Und es gibt auch einige Banken, die anbieten, dass man Drittkonten verbinden kann. Was wir aber gesehen haben, ist erstmal dieser große Bedarf, vielleicht auch wenn man selber jetzt im Online-Banking vielleicht auch eher nur genervt ist oder auch nicht so super zufrieden ist in seiner eigenen Oberfläche, dass Brügge auch toll ist, einfach für diesen Anwendungsfall, dass wenn ich in die Betreuung eintrete, zum Beispiel meine älteren Eltern oder eines Partners, ne, und ich muss nicht nur mein eigenes Online-Banking handeln, sondern auch, dass Online-Banking jetzt einer anderen Bank vielleicht, weil ein Partner bei einer anderen Bank ist, dann erlaubt mir das eben, das in einer Oberfläche, in einer reduzierteren Oberfläche so zu tun, dass ich das entspannter tun kann und vor allen Dingen auch diese neutrale oder das neutrale Finanz- und Verbraucherschutzwissen obendrauf gibt mir eben auch die Möglichkeit, dass wenn Themen auf mich zukommen in der Betreuung, die ich vorher ja mich auch nicht mit beschäftigt habe, dass ich sowas dann eben auch darüber lösen kann. Und ja, total. auch relevant für andere Generationen, auch wie gesagt das ganze Brügge-Produkt. Aber wir haben eben gesehen, dass wenn man nennt das in der Technologie so Nutzerzentrierung. Und Nutzerzentrierung bedeutet halt schon, dass ich mir ganz genau anschaue, für wen baue ich jetzt das Produkt, sodass sich die Menschen damit wohlfühlen. Und ja, auch selbst Menschen jenseits der 50 sind total unterschiedlich. Ja, es gibt da nicht den einen Stereotypen Deutschen über 50, sondern super vielfältig. Und auch für uns ist eine Herausforderung, jeden zu erwischen und mitzunehmen. Aber wir wollen uns vor allen Dingen auf die konzentrieren, die eben von aktuellen Innovationsangeboten sich ausgeschlossen gefühlt haben, die gar nicht mitbekommen haben, dass es sowas wie Multibanking gibt zum Beispiel und die durch uns eben Vertrauen da finden, weil wir eben neutrales Angebot schaffen und es nicht darum geht, ihre Daten zu nutzen, um ihnen irgendwas zu verkaufen, sondern tatsächlich ein Angebot zu schaffen, mit dem sie sich wohlfühlen.
Wie schaffen Sie es dann sozusagen als kleines, junges, neues Unternehmen, diese Zielgruppe zu erreichen? Die ist ja dann im Zweifel weit weg von allen digitalen Werbeformen, die man sonst so vielleicht ausspielen kann jetzt so gerade. Stellt mir auch als große Herausforderung vor.
Also Menschen sind schon online, ne? Also auch die Gruppe, wenn wir jetzt gucken, 65 plus ist zu 80% online. Sie ist vielleicht nicht unbedingt bei TikTok, sondern eher auf anderen Plattformen unterwegs. Aber was wir halt festgestellt haben in der Vergangenheit, und da sind wir auch noch in der Erfindungsphase, ist, es hilft tatsächlich natürlich für uns, wenn wir in Kooperationen denken. Und das auch ganz vielfältig. Wir haben in sozialen Kooperationen gedacht. Es gibt in Hamburg ja tolle Menschen, die schon sehr, sehr viel für digitale Teilhabe tun, wie mit Dagmar Hirsche zum Beispiel, wo wir uns da mal vorstellen können,
mit der wir auch zusammenarbeiten.
Super, ja. Genau. Ja, stimmt. Sie bieten ja auch die Abendblatt-App, glaube ich, ne? Da unterstützt so eine Mitra-Kastei, die mit All Inclusive auch tolle Veranstaltungen macht. Und überall da versuchen wir, den Start zu finden, wo schon bestehende Netzwerke sind, wo Menschen in lebenswertes Altern auch unterstützen. Und andererseits schauen wir aber auch auf die klassische Wirtschaft. Ich bin auch aktiv im Ausschuss für Finanzwirtschaft hier in Hamburg und treffen auch viele Banken und schauen uns an. Wir sind keine Konkurrenz von Banken, sondern wir verstehen uns eigentlich als sinnvollen Zusatz. Wir wollen ja die Bank nicht ersetzen, sondern die Menschen bleiben bei ihrer Bank, wo die Mittel auch sicher sind. Ja, uns geht es nur darum, ihre Daten eben für eine sinnvolle Begleitung zu nutzen. Und hier ist es so, dass wir mit Banken, auch mit der Hamburger Sparkasse zum Beispiel, erste Tests gemacht haben und konnten uns in einigen Jahren vorstellen und haben da eben auch Feedback mitgenommen. Und ja, das würde ich mir natürlich wünschen, dass solche Kooperationen noch größer werden, sich noch besser entfalten können, weil das natürlich etwas ist, was uns wahnsinnig hilft als junges, kleines Unternehmen, dass wir da eben auch bestehende Netzwerke aufgreifen kann.
Müsste ja eigentlich auch im Interesse der Banken sein, wenn sie sozusagen ihr Filial jetzt weiter ausdünnen wollen und gleichzeitig aber ihre Kunden behalten wollen, oder? Da wäre doch ein guter Ansatz.
Es gibt auch ganz unterschiedliche Ansätze für Banken, das zu lösen. Die Hamburger Sparkasse tut schon sehr viel durch ihre Online-Banking-Schulung zum Beispiel. Es gibt aber auch Banken, die sind da weniger aktiv unterwegs und wir sind da entsprechend auch von Anfang an offen auf Bankenzugang haben gesagt, wir würden euch da gerne unterstützen, weil wir eben auch wissen, wie es ist, in diesem operativen, alltäglichen auch Kampf um junge Kunden. Ja? Banken sind vielfach getrieben auch durch Technologie, die sich an die junge Generation richtet und dadurch getrieben versuchen sie da eben auch Schritt zu halten, was man verstehen kann. Aber der große Bestand an Kunden wird dadurch vielleicht ab und an nach hinten gepackt auf der Planung. Und da können wir sinnvoll ergänzen und nehmen Banken auch nichts weg, haben da gar kein Interesse dran, weil es uns darum geht, so viele Menschen wie möglich mit unserem Verbraucherbildungs-, Finanzbildungsangebot zu erreichen.
Also wir lernen daraus sozusagen, Brügge ist ein Komplize für die Zukunft, wenn es darum geht, sozusagen die ältere Generation mitzunehmen, also dafür sicheres Online-Banking bei allen zu sorgen. Was ist sozusagen noch so Ihre Vision, wenn Sie sagen, so in, keine Ahnung, 5 Jahren, wo könnte man da stehen? Was wäre ein tolles Ziel, was man sich vornehmen kann als Brügge?
Genau. Ich denke gern groß. also Es ist auch kein deutsches Thema. Ne? Wir sehen es auch in Europa bei den aktuellen WHO-Zahlen, dass wir in nächstes Jahr mehr Menschen über 65 in Europa haben werden als Menschen unter 15. Und es ist halt einfach ein Riesenthema, dass diese Menschen immer älter werden und sinnvoll diesen Lebensphase verbringen wollen. Und ich glaube, es gibt so viele Anknüpfungspunkte, auch die zum Beispiel den Fachkräftemangel zu begegnen, indem wir dann Austausch schaffen, generationsübergreifenden Austausch. Und Brügge kann zum Beispiel auch da vielleicht eine Hilfestellung oder ein Schlüssel sein vom Weg noch im Arbeitsleben hin zur Rente, in dieser Umstellungsphase. Aber ich würde mir schon vorstellen, dass wir es auch schaffen, Leuchtturm darin zu werden, dass wir vielleicht auch, was unser eigenes Team angeht, da auch generationsübergreifender zu denken. Das bei uns sehen, ich hätte mir immer gewünscht, dass wir einen Mitgründer auf der Technikseite finden, der vielleicht auch jenseits der 50 ist. Und dementsprechend das auch leben in unserer eigenen Entwicklung. Und es gibt ja auch hier in Hamburg zum Beispiel mit den Wirtschaftssenioren ein schönes Beispiel dafür, dass ihre Lebenserfahrung mit Produkten dann oder auch mit neuen Projekten jüngerer schön zusammenzubringen sind. Und wenn ich es mir jetzt ausmale, dann sollte Brügge an sich, aber eben auch in seinen erweiterten Netzwerken dafür stehen, dass wir Menschen nicht in Jung und Alt einteilen und sie gegeneinander antreten lassen, was ihre Interessen angeht, sondern dass sie gemeinsam eben an ihren gegenseitigen Problemen arbeiten und dann eben dadurch eben auch so ein gesellschaftlicher Zusammenhalt entsteht.
Das klingt in der Tat nach einem großen Ziel, ein spannendes Projekt. Könnte sich das auch, einfach als Frage, jetzt, das ist ja sozusagen wirklich ein Hilfsmittel sozusagen für Finanzdienstleistungen, sag ich mal, eine Brücke. Kann man das noch weiter ausbauen? Kann man sagen, okay, könnte es auch noch andere Dienstleistungen, die ins Digitale hineinwandern, könnte es da auch eine Brücke sein?
Wir denken immer in Richtung, wie kann man im Alltag noch besser unterstützen. Ne? Also dieses ganze Thema Verbraucherschutz, der findet ja nicht nur im Banking statt, der findet auch andernorts statt. Und wir beobachten sehr intensiv, was auch andere Startups in dem Umfeld machen, wie man zum Beispiel Spam, E-Mail-Nachrichten etc., also Kommunikationswege auch filtert, sodass man da vor Gefahr geschützt ist. Und durch die künstliche Intelligenz und die Entwicklung wird immer rasanter dort ein Fortschritt stattfinden. Deswegen schauen wir sehr darauf, wie können wir quasi parallel uns weiterentwickeln, damit wir da Schritt halten können und unsere Nutzer dann automatisch im Alltag davor schützen können. Und das kann sich dann irgendwann auch aus dieser Banking-Brücke-Welt ausbewegen hin zu einer intensiveren Alltagsbetreuung. Oder in meiner idealen Welt wäre es vielleicht auch so, dass wir erkennen, ein Verbraucher schließt einen Vertrag ab und wir warnen noch vor der Widerspruchsfrist, dass es sich dabei um einen Vertrag handelt, für den die Verbraucherzentrale gewarnt hat. Aktuell ist es so, dass Verbraucher immer in der Hohlschuld sind, sich zu informieren und es sehr zufällig ist. Was weiß ich, was weiß ich nicht. Und ich würde mir wünschen, dass wir immer da sind, wenn eben das Wissen nicht vorhanden war oder Menschen etwas übersehen haben und wir dann noch eingreifen können, bevor finanzielle Mittel abfließen oder man sogar betrogen wird. Und in einer genialen Welt wäre es so, dass wir das in einer Gemeinschaft mit Banken tun, die ja auch was davon haben, wenn ihre Betrugsfallabwicklung, ihre Haftungsrisiken entlastet werden und dass dann daraus was Größeres entsteht. Und sowas versuche ich eben zum Beispiel auch in diesen Initiativen wie einer Finanzbildungsstrategie zu platzieren, dass wir da eben auch von Anfang an jetzt größer denken und auch gemeinschaftlich.
Wunderbar, das klingt irgendwie nach einem guten Plan für die Zukunft. Und ich würde an dieser Stelle erstmal sagen, ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Erfolg und hoffe, dass wir noch viel von Ihnen hören und dass Sie viele ältere oder nicht technikaffine Mitbürgerinnen und Mitbürger irgendwie mit auf den Weg nehmen. Vielen Dank, Frau Schwertner.
Herzlichen Dank.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt hören Sie unter abendblatt.de/podcast.